Reinhard hat das ja schon gesagt zur Begrüßung. Merry Christmas oder schwanger gehen mit Jesus. Hier vorne ist es auch mal nochmal groß dran zu sehen und es ist kein Rechtschreibfehler. Wie man unschwer erkennen kann, geht es heute um Maria. Die einzige, die jemals wirklich mit Jesus schwanger gegangen ist, soweit ich das beurteilen kann. Wir wollen heute über dieses Thema reden, das eigentlich ja sehr von unserer großen Schwester der katholischen Kirche besetzt ist. Heute wollen wir mal schauen, was uns das vielleicht zu sagen hat, warum sie vielleicht auch so eine große Bedeutung spielt. Dabei wird es wenig um die Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit der Jungfrauengeburt gehen. Wer das gehofft hat, den muss ich leider enttäuschen. Vielleicht mal in einer anderen Predigt. Es geht um die besondere Berufung Marias, die Mutter von Jesus zu sein. Und was das mit unserer eigenen Berufung zu tun haben könnte. Lasst uns dazu ein bisschen schwanger gehen mit Jesus. Wir werden dazu zuerst auf den Bibeltext hören, den uns Juliane vorlesen wird.
Ich lese aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38 in der neuen Genfer Übersetzung. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel.
Dankeschön. Der Vorspann zur Weihnachtsgeschichte passt ganz gut, weil ja noch nicht Heiligabend ist. In dieser Geschichte tritt Maria plötzlich auf der Bildfläche dieser Welt. Vorher hat man noch nichts von ihr gehört oder gelesen. Sie ist eine junge Frau aus Nazareth in Galiläa, einer als heidnisch verschiedenen Gegend, multikulturell, multireligiös. Eine Stadt, von der es heißt, was kann von da denn Gutes kommen? Sie hat einen schlechten Ruf und sicherlich ihre Probleme, die dazu geführt haben. Das ist die Stadt, die Gott sich aussucht für seinen Sohn. Hier soll er einmal aufwachsen. In diese Stadt kommt nun der Engel und sagt zu Maria: Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Wörtlich heißt es: Du Begnadete. Und dann schiebt der Engel gleich nach: Du wirst schwanger werden, du bekommst einen Sohn, du sollst ihn Jesus nennen. Er wird Sohn des Höchsten genannt, er sitzt auf dem Thron Davids. Er wird für Ewigkeit, in Ewigkeit herrschen in Israel. Und seine Herrschaft wird niemals enden. All diese Worte müssen bei Maria etwas ausgelöst haben. Sämtliche Alarmglocken müssen bei ihr geschrillt haben. Warum ist das so? Weil der Engel benutzt Wörter und Verheißungen, die etwas zu tun haben mit der grundlegenden jüdischen Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass Gott kommt, dass Gott sein Königreich aufrichtet auf dieser Welt. Das war die Hoffnung damals und das ist die Hoffnung heute. Und diese Hoffnung verband sich eben genau damit, dass ein Friedenskönig kommt, ein Sohn Davids, ein Menschensohn, ein Messias, der diese Herrschaft Gottes, der dieses Königreich aufrichten wird und der das Volk befreit aus der Unterdrückung und einen dauerhaften Frieden beschert. Wir lesen davon zum Beispiel in Jesaja. Dort heißt es: Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Wahrscheinlich kannte Maria diese Worte. Sie kannte zumindest das, wovon da die Rede ist. Denn das war die Grundlage oder ist die Grundlage der jüdischen Hoffnung. Und sie hört all die Worte des Engels genau vor diesem Hintergrund. Sie soll die Mutter werden von diesem König, von diesem Messias, der auf dem Thron Davids sitzt. Und bei all der Euphorie, die da ausbrechen könnte, bei einer jungen Frau, der das gesagt wird, bleibt Maria erstmal ganz auf dem Boden der Tatsachen und fragt, ja, wie soll das denn überhaupt gehen? Ich bin noch gar nicht verheiratet, was damals so viel hieß wie, ich habe mit noch keinem Mann geschlafen und werde es auch nicht tun, bis ich verheiratet bin. Und dann sagt der Engel genau das, der Heilige Geist wird über dich kommen und deshalb wird dein Kind Sohn Gottes genannt. Und das war damals schon etwas Unglaubliches, nicht einfach zu schlucken und deswegen schiebt der Engel gleich nach und sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Ich habe gesagt, ich werde nicht darauf groß eingehen, aber man kann nicht ganz drüber weghuschen, ohne zwei Sätze dazu zu sagen. Vielen von uns fällt es ja auch heute noch schwer, das zu glauben, mit gutem Grund. Es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Ich will nur so viel sagen, die ganze Bibel ist voll von unglaublichen Wundergeschichten und die Jungfrauengeburt ist nur eine davon. Und sicherlich kann man Christ sein und Schwierigkeiten damit haben. Zurück zum Text. Als Maria all das gehört hat, kommt etwas ganz Entscheidendes bei ihr. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Sie gibt ihr Einverständnis und sie nimmt diese konkrete Berufung Gottes an. Sie sagt, wenn das dein Wille ist, dann soll er geschehen. Dann soll sich dein Wille in meinem Leben verwirklichen. Und so ist das bei Gott auch heute noch. Gott zwingt niemanden. Und er setzt auf unser Einverständnis. Er setzt auf dein Einverständnis. Und wenn Maria nicht einverstanden gewesen wäre, dann wäre der Engel sicherlich woanders hingegangen. Im Folgenden wollen wir uns ansehen, was wir von Maria lernen können für unsere eigene Berufung und für eigene Berufungssuche. Bevor ich darauf eingehe, noch mal ganz kurz zurück, was ist das eigentlich, Berufung? Berufung gibt es ja in allen Religionen und in der Regel ist damit gemeint, dass ein Gott Menschen beruft für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Existenzformen. Er nimmt sie in den Dienst. In seinen Dienst. Und wir haben es schon gehört, bei Maria scheint es klar zu sein. Er beruft Maria als Mutter seines Sohnes. Doch wenn wir uns diese ganze Geschichte von Marias Berufung genau ansehen, dann können wir entdecken, dass Berufung weiter reicht als diese eine Aufgabe. Zunächst fällt auf, wie der Engel Maria anspricht. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Gott ist mit dir. Du hast Gnade gefunden bei Gott. Die Gnade und Nähe Gottes. Gott ist mit dir. Das ist wenn nicht das Grundthema des Evangeliums. Das ist Weihnachten. Gott kommt zu uns. Gott ist uns nahe. Das ist das Herz der frohen Botschaft. Und deshalb können wir diese Worte fröhlich aus dem Zusammenhang reißen und sie auf uns selbst beziehen. Uns ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Wir sind Begnadete. Wir haben Gnade bei Gott gefunden. Gott ist mit uns. Das ist es, was gilt. Und die Bibel ist voll von dieser Botschaft der Gnade. Und diese Gnade ist bedingungslos, sonst wäre sie keine Gnade. Und meiner Meinung nach ist das letztendlich etwas, was sich alle Menschen wünschen, geliebt und anerkannt zu sein, gemocht zu werden, gesehen zu werden, beachtet zu werden. Es ist etwas, was alle Menschen sich wünschen und wollen und gleichzeitig wissen, dass wir vieles haben, vieles an uns und in uns haben, was nicht liebenswert erscheint. In so vielem und so manchem disqualifizieren wir uns selber für die Liebe und die Anerkennung von anderen. So manches sollte eher nicht gesehen und nicht beachtet werden. So manches wollen wir verbergen vor anderen. Aus Angst, wenn sie es sehen, dann können sie uns nicht mehr lieben. Welche Liebe kann dann größer sein als die, die uns ansieht, wie wir sind, mit unserer Schönheit und mit unserer Hässlichkeit, mit den guten und den schlechten Seiten, mit allem, was wir zeigen und was wir vor Scham verbergen. Die Liebe, die uns ansieht, mit der Liebe, die wir haben und dem Liebesmangel, mit all der guten Frucht, die wir bringen und mit unserem Scheitern und unserer Schuld. Welche Liebe kann größer sein, die uns so ansieht und bei uns bleibt, obwohl sie weiß, wie wir sind und alles kennt? Welche Liebe kann größer sein, die sagt, ich sehe dich, ich weiß, wer du bist und ich bin dir gnädig. Ich liebe dich, bedingungslos. Ich habe dich anerkannt. Ich bin mit dir und ich bleibe bei dir. Das ist die Liebe, mit der Gott Maria begegnet, und das ist die Liebe, die Gott zu uns hat, die er zu dir hat. Und diese Gnade und Liebe Gottes gilt jedem. Jedem, der hier sitzt und jeder, der draußen in der Kirche vorbeigeht und niemals in einen Gottesdienst gehen würde. Das Einzige, was wir dafür tun können, ist, dass wir dieser Tatsache und dieser Wirklichkeit von Gottes Liebe und Gnade trauen. Mehr als unser eigenen. Und das können wir von Maria lernen, wenn sie am Ende sagt, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Mir geschehe nach deinem Wort. Auch dafür gibt Maria ihr Einverständnis. Und das ist das Einzige, was von uns gefordert wird, unser Einverständnis zu Gottes Gnade und Gottes Liebe zu geben und sie für uns gelten zu lassen. Gott zwingt uns nicht, Gott zwingt niemanden. Und was hat das mit unserer Berufung zu tun? Es ist letztendlich unsere grundlegende Berufung. Wir sind hineingerufen, hineinberufen in die Gnade und Liebe Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und demnach hat Berufung viel mehr mit unserem Sein zu tun, als mit unserem konkreten Handeln. Wir sind berufen zu sein, berufen, geliebt zu sein. Wir sind berufen, in Beziehung zu sein, in Beziehung zu Gott. Aus dieser grundlegenden Berufung können unsere weiteren konkreten Berufungen erwachsen. Bei Maria scheint es offensichtlich zu sein. Bei ihr folgt auf den Satz, du hast Gnade gefunden bei Gott, der Satz, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Eine Berufung, die ihr gesamtes Leben umfasst. Wie sieht das bei uns aus? Was folgt bei uns auf diese Berufung? Hinein in die Gnade und Gemeinschaft Gottes. Im ersten Brief an die Thessalonicher lesen wir, dass Gott uns dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Wenn hier von dem Reich die Rede ist, dann steht da wörtlich Königsherrschaft. Die Königsherrschaft Gottes, von der vorhin schon die Rede war. Wir sind berufen, teilzuhaben an dieser guten Herrschaft Gottes, was nicht heißt, dass wir herrschen sollen, sondern was heißt, dass wir Jesus unseren König sein lassen, so wie wir es vorhin in dem letzten Lied gesungen haben, direkt vor der Predigt. Wenn wir uns nach ihm richten, nach Jesus, unserem König, und auf ihn hören, dann haben wir Teil an seinem Reich. Und es mag so sein, dass der Begriff Herrschaft und Königreich für uns heute eher ein problematischer Begriff ist, den wir mit anderen Sachen verbinden, mit Diktatoren oder Despoten, wie auch immer. Ich habe da vor Jahren gelesen von einem Theologen, Brian McLaren, der vorschlägt, von Gottes Traum zu sprechen statt von Gottes Reich. Und ich finde, dass es viel von dem verdeutlicht, was damit gemeint ist, dass Gottes Herrschaft begonnen hat und dass Gottes Herrschaft sich einmal vollkommen aufrichten wird auf dieser Welt. Gott hat einen Traum von dieser Welt und davon, wie sich Menschen zueinander verhalten, einen Traum davon, wie sich das Leben abspielen soll auf dieser Welt und einen Traum davon, wie es einmal sein wird. Und er hat schon begonnen, diesen Traum zu verwirklichen. Durch Jesus hat er gezeigt, wie es gehen kann, diesen Traum zu leben. Und durch Jesus ist dieser Traum einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Durch sein Leben, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung. Jesus spielt bei diesem Traum die Hauptrolle. Und Gott will, dass sich dieser Traum immer wieder und immer neu verwirklicht und real wird. Und er lädt uns ein, an dieser Verwirklichung seines Traums mitzuwirken. Wir können uns an Jesus und an dem Traum orientieren. Und überall da, wo wir uns leiten und inspirieren lassen von diesem Traum Gottes, wo wir die Handlungsalternative der Liebe tatkräftig aufgreifen, da verwirklicht sich Gottes Traum. Da wird sein Reich größer. In uns und in der Welt und vielleicht auch in anderen Menschen. Wir sind berufen, teilzuhaben an Gottes Reich, hineinberufen in den Traum Gottes, um mitzuträumen, um unser Leben danach auszurichten und so den Traum mitzuverwirklichen. Und das kann manchmal ganz, ganz klein aussehen. Und als ich vorhin dieses Video gesehen habe, habe ich gedacht, das ist etwas, wovon Gott träumt und wo er uns einlädt, mitzuwirken, Leuten Geschenke zu bringen, die keine Geschenke haben. Das hat etwas damit zu tun, sich an diesem Traum auszurichten und sich davon inspirieren und leiten zu lassen. Wenn wir das verstanden haben in Bezug auf die Berufung, dass wir berufen sind, in die Liebe und Gnade Gottes hinein und teilzuhaben an seinem Traum Gottes, dann können wir uns damit beschäftigen, was denn jetzt konkret unsere wirkliche, eigene, spezielle Berufung ist. Darauf will ich kurz in 4 Punkten eingehen. Der erste klingt relativ banal. Wer wissen will, wozu er berufen ist, sollte Gott fragen. Und wer ihn fragt, der sollte mit einer Antwort rechnen. Relativ banal, aber wichtig. Die Antwort kann aber anders kommen und anders sein, als wir es erwarten. Dazu will ich euch kurz ein Beispiel erzählen. Ein Freund von mir, der heißt genauso wie ich, danach suche ich mir meine Freunde mal aus, der erzählte mir vor Jahren, dass er mit Gott gesprochen hatte. Der hat gebetet und mit Gott über seine Zukunftsplanung gesprochen und hat ihn gebeten, ja Gott, führ mich. Du weißt, was das Beste für mich ist und so weiter. Beten wir ja manchmal. Das Problem war nur, dass er direkt im Anschluss an das Gebet eine Antwort bekommen hat. Und diese Antwort bestand nur aus einem einzigen Wort. Albanien. Das ist natürlich etwas, was einen ziemlich von den Socken haut. Man muss wissen, dass dieser Freund ist nicht irgendwie total abgefahrener Charismatiker, der die ganze Zeit irgendwie Stimmen von Gott hört und jeden Tag ein neues Wort hört, sondern er sagt, er hat das noch nie erlebt, davor nicht und auch danach nicht. Er hat das nur ein einziges Mal erlebt und Gott hat gesagt, Albanien. Und er kam damit zu Albanien wie die Jungfrau zum Kinde denn er hatte nichts mit Albanien zu tun. Er musste erst mal schauen, wo das überhaupt liegt. Und über den Zeitraum von 10 Jahren entwickelte sich daraus seine Berufung, weil er sich damit beschäftigt hat, mit diesem Land und damit, was das mit ihm und seinem Leben zu tun haben könnte. Und schließlich ist er zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter vor gut einem Jahr nach Albanien gegangen, um dort eine Arbeit für behinderte Kinder und deren Familien aufzubauen. Das ist ein Beispiel dafür, dass Gott auch heute noch direkt sprechen kann. Was es sicherlich viel häufiger gibt, ist, dass Gott indirekt zu uns spricht und dass wir das manchmal nicht so klar haben, nicht so klar hören, nicht so klar identifizieren können. Und doch gilt es, aufmerksam zu sein und genau hinzuhören und hinzuschauen auf die Menschen, denen wir begegnen, auf die Lebensumstände, auf unsere Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte, auf das, was wir lesen, auf unsere Biografie, auf unsere Gaben und das, was uns Freude macht, aber auch auf unsere Narben und Verletzungen. All das kann Hinweise geben darauf, was unsere Berufung ist. Bei mir und meiner Frau, um jetzt noch mal kurz ein anderes Beispiel zu nennen als die direkte Rede von Gott, bei mir und meiner Frau war es zum Beispiel so, dass wir schon seit dem Ende unserer Schulzeit den Wunsch hatten, den Wunsch und die Sehnsucht, mit anderen Christen zusammenzuleben, den Alltag und den Glauben und vieles andere zu teilen und für andere da zu sein, eine Gemeinschaft von Christen, die für andere da ist. Und diese Sehnsucht hat uns nicht mehr losgelassen. Und wir sind dran geblieben, haben uns informiert und haben gebetet, Seminare besucht und so weiter. Und sind dieser Sehnsucht gefolgt und haben uns geübt und tun es immer noch, darüber mit Gott im Gespräch zu bleiben. Und schließlich sind wir mit anderen Gleichgesinnten zusammen nach Hamburg-Wilhelmsburg gezogen, um da in so etwas wie einer Lebensgemeinschaft zu leben. Und diese Berufung, die es vielleicht ist, ist natürlich noch lange nicht am Ende, sondern es gilt, dran zu bleiben und immer weiter zu fragen und immer weiter zu gucken, wo genau das eigentlich hinführt, weil selten gibt Gott uns den kompletten Plan und legt uns das komplette Buch vor und wir wissen alles im Vorhinein, sondern alles kommt stückweise. Das Wichtige ist, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben und dass wir in Rufweite zu Jesus leben, um ihn zu hören, wenn er ruft. Der zweite Punkt ist, wenn wir auf der Suche nach unserer Berufung sind, müssen wir Entscheidungen treffen. Auch wenn wir uns nicht sicher sind, was Gott genau von uns will. Auch wenn wir keine Gewissheit haben. Wir können alles prüfen und im Gebet bewegen, aber wir bekommen keine absolute Gewissheit. Und es bleibt ein Risiko. Wir können uns irren. Und wir sind gefordert, mutig Entscheidungen zu treffen und Vertrauensschritte zu gehen. Denn nur wenn wir uns bewegen, hat Gott auch die Chance, führend einzugreifen. Unser Leben wächst am Ja und Nein. Dritter Punkt. Berufung mit Hindernissen. Wer sich auf den Weg seiner Berufung macht, wird lernen, die Kontrolle und die Oberhand über sein Leben immer wieder an Gott abzugeben. Es wird nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Und es wird nicht alles leicht und schön und unproblematisch. Manchmal eher im Gegenteil. Es geht da nicht darum, dass wir keinen eigenen Willen mehr haben und uns vollkommen hingeben. Aber es geht darum, dass wir sollen unseren Willen einsetzen, aber wir sollen ihn nicht durchsetzen. Und wenn wir zu meinem Freund Johannes gucken, der zusammen mit seiner Frau nach Albanien gegangen ist, dann ist es dort auch so. Sie haben sich bewegt, sie sind nach Albanien mal in Urlaub gefahren, um mal zu gucken, und es hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Und es ist ihnen nicht leicht gefallen, aus Deutschland aufzubrechen. Und auch jetzt ist nicht alles einfach. Sie haben Schwierigkeiten, Probleme und Krankheiten, die sie nicht hätten, wenn sie nicht nach Albanien gegangen wären. Und das war auch mit Maria so. Sie hätte vieles nicht erlebt. Sie wäre sicherlich nicht noch nach der Geburt von Jesus nach Ägypten geflüchtet, wenn sie nicht diese Berufung für sich angenommen hätte. Und ich glaube, dass das auch heute noch so ist. Mein letzter Punkt. Da komme ich auch zum Ende. Berufung als Lebensweg. Die konkrete Berufung, der rote Faden in unserem Leben, wird in der Regel erst im Rückblick erkennbar. Erst im Nachhinein erkennen wir manchmal die Führung Gottes. Das heißt auch, dass unsere Entscheidungen und Gottes Führung oft mystisch Hand in Hand gehen, ohne dass wir es merken. Es gibt aus dem jüdischen Talmud den Spruch, der Mensch wird des Weges geführt, den er gewählt hat. Eigentlich ein Widerspruch, aber ich glaube, dass das ganz gut ausdrückt, wie das mit der Berufung manchmal gehen kann. Berufung wird so zu dem Lebensweg, den wir gehen. Und unser Lebensweg wird zu unserer Berufung. Beides gehört zusammen. Und das Entscheidende ist, dass wir mit Gott darüber im Gespräch bleiben. Noch zwei wichtige Punkte dazu. Es geht bei Berufung nicht dazu, welche Aufgabe ich in der Kirche oder Gemeinde wahrnehmen soll. Das geht auch nicht immer in die Berufung hinein, in den christlichen Kontext, sondern das ist viel größer. Ich hoffe, das ist vorhin deutlich geworden, als es um den Traum Gottes ging. Berufungen sind größer als die Aufgaben der Kirche und die christliche Welt. Aber sie beziehen sich immer auf Gott. Und Berufungen sind zwar unterschiedlich, aber sie sind alle gleichwertig. Sie sind gleich viel wert. Bei uns ist es so, vielleicht werde ich bis an mein Lebensende in der Lebensgemeinschaft leben. Vielleicht ist es in ein paar Jahren vorbei. Die Frage ist, wäre es dann nicht meine Berufung gewesen? Ich würde sagen, doch, es war Teil des Weges, den Gott mit mir gegangen ist. Und das ist das Wesentliche unserer Berufung, dass Gott seinen Heilsweg mit uns geht, mit mir geht und uns daran teilhaben lässt, an seinem Heilsweg mit dieser Welt. Jetzt aber wirklich Schluss. Wir sind schwanger gegangen mit Jesus. Es ging um Maria und ihre Berufung und um unsere. Wir haben gesehen, dass wir hineinberufen sind in die Gnade Gottes und in die Liebe Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott, in den Traum Gottes. Und wir haben gesehen, dass es wichtig ist, konkret Gott zu fragen und Entscheidungen zu treffen, die Kontrolle an Gott abzugeben. Und wenn dir das alles viel zu viel war und du nichts behalten hast von all dem, dann nimm zwei Dinge mit. Frage Gott, höre auf ihn und tue einen nächsten konkreten Schritt. Es geht nicht darum, im Möglichen zu schweben, sondern das Wirkliche tapfer zu ergreifen, wie Bonhoeffer es sagt. Ich schließe mit einem Gedicht von Picasso. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können nur jene auf sich nehmen, die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, die in der Ungewissheit geführt werden, die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht selbst das Ziel bestimmen. Amen.